Stark, cool, dass wir hier zusammen beten können. Und ja, wir haben uns in diesem Jahr vorgenommen, wir wollen lernen, weiter als Gemeinde eine betende Gemeinde zu werden. Schritte gehen darin, Gott zu suchen, seine Stimme zu hören. Ja, und die grundlegende Frage, auch wenn wir so am Anfang von einer Reihe stehen, die ist eine Frage, die immer wieder hochkommt und die uns ganz besonders wichtig ist, weil wir uns auch letztes Jahr intensiv damit auseinandergesetzt haben. Wer bin ich eigentlich, dass ich bete? Und dass ich meine, dass dieser große Gott, der diese Welt geschaffen hat und der alles zu tun vermag, dass er kein ferner Gott ist, der irgendwo ist und so seinen eigenen Kram macht, sondern dass er ein Gott ist, der mich liebt. Und der möchte, dass ich mit ihm im Kontakt bin, dass ich bete, mit ihm rede, ihn bitte. In welcher Haltung beten wir zu unserem großen Gott? Wie können wir vor ihm stehen? Wissen wir, wer wir in seinen Augen sind? Ein Pastor hat jetzt auch in diesem ganzen in der Frage der Wahlen eine Aussage gemacht, die ich sehr bedenkenswert fand. Er hat gesagt, wissen wir wirklich, wer wir in Augen Gottes sind? Es gäbe viel weniger Leid, wenn der Mensch nicht mehr aus seinem Minderwertigkeitsgefühl und manchmal Größenwahn heraus handeln würde, sondern so viele Kriege könnten verhindert werden, wenn die Menschen ihren Wert kennen würden. Viele Probleme und Fragen unserer Zeit würden sich auflösen, wenn mehr Menschen erkennen würden, wie Gott sie sieht. Was sind die Dinge, die Gott über uns sagt? Er sagt zum Beispiel, all denen, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, seine Kinder, Gottes Kinder zu werden. Oder an anderer Stelle heißt es in seinem Wort, wir sind das von Gott erwählte Volk, seine königliche Priesterschaft, eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Das ist eine Zusage für uns. Wir sind von Gott erwählt. Er erachtet uns königlich und er beruft uns als Priester. Und das sind alles Attribute, Erwählung, königlich. Also wir dürfen davon sprechen, dass wir königlich sind, weil Gott uns beruft dazu, weil er uns dazu macht. Und er beruft uns, Priester zu sein. Und das ist ja einfach das Symbol, oder ein Priester steht dafür, dass er Gott eigentlich ganz nahe ist, dass er auch im Alten Testament Gott ganz nahe kommen darf und dass er die besondere Aufgabe und Verantwortung hat, sowohl für sich als auch natürlich seine Familie, als auch das ganze Volk einzutreten bei Gott und vor Gott. Und so sieht Gott uns, so beruft er uns. Und er gibt uns das Recht, wenn wir ihn annehmen, dass wir seine Kinder, seine Söhne und Töchter werden dürfen und unsere Identität sich verändert, wir ein neues Leben, eine neue Identität von ihm geschenkt bekommen. Ein anderer Theologe hat es einmal ausgedrückt, seine göttliche Natur durchdringt unsere Seele, erneuert unser Denken, transplantiert unser Herz und verklärt unseren Geist. Wir werden zu Gefäßen seiner Herrlichkeit und zu Trägern seines Lichtes. Wir bekommen eine neue Identität und befinden uns in einem Prozess, hin dorthin zu reifen, wie Gott uns schon sieht und wie er uns berufen hat in diese Identität, in die er uns gerufen hat. Vielleicht sind wir als Bettler geboren. Vielleicht haben wir lange so gelebt. Aber unsere Identität ist, wenn wir Gott in unser Leben aufnehmen, nicht mehr die eines Bettlers, sondern die eines Prinzen, einer Prinzessin, eines Königskindes. Leo Beger hat es einmal gesagt, wenn wir Christus haben, haben wir diese Welt verlassen. Aber die Welt hat uns nicht verlassen. Nach und nach darf sich nun unser Denken und Handeln dahin verändern, wie es unserer Identität als Kind und Ebenbild Gottes entspricht. Eines der ersten Bilder, wo ich auch noch als Kind darüber nachgedacht habe, was bedeutet es eigentlich, Kind Gottes und Königskind zu sein und doch immer wieder zu erleben, dass ich deswegen noch nicht gleich ein perfekter Mensch bin oder frei davon bin, auch Sünde zu begehen, ist aus diesem Buch Nicht wie bei Räubers. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ein wirklich cooles Kinderbuch, finde ich. Und darin geht es, ich kann mal ganz kurz eine kurze Zusammenfassung. Räuberjunge Tom kann es kaum fassen, dass er eines Morgens im Schloss eines Königs aufwacht. Jemand hatte ihn tags zuvor aus der dunklen Räuberhöhle befreit, in die ihn die Räuber einmal wieder eingesperrt hatten. Und der König selbst war es, der ihn nun hierher gebracht hatte. Und für Tom beginnt jetzt ein neues abenteuerliches Leben. Und als frisch gebackenes Königskind muss Tom nun gewaltig umlernen. Denn hier im Schloss ist alles völlig anders, als so wie er das gelernt hat, bei den Räubern zu sein. Nicht weniger spannend, sondern abenteuerlich. Denn mit dem großartigen Sohn des Königs erlebt er aufregende und überraschende Dinge. Er darf ihm sogar dabei helfen, weitere Menschen zu befreien und in das Reich des Königs zu bringen. Und das ist eine Geschichte von diesem Räuberjungen Tom, der gelernt hat, bei den Räubern geht es darum zu sehen, wo man bleibt. Da geht es darum, wenn man denn mal Essen hat oder Essen auf dem Tisch ist oder mal Sachen da sind, dass man schnell sich in die Hosentaschen stopft und dann verkrümelt, nicht, dass noch jemand anders kommt und einen verhaut, um das Essen zu klauen, sondern wenn man in dieses Königspalast kommt, in das Haus von Gott, dann ist es anders. Dann ist es nicht wie bei den Räubern, wo einer dem anderen wegnimmt, wo man sehen muss, wie man bleibt, sondern dort ist Überfluss da. Und eine Geschichte ganz am Anfang von diesem Buch ist mir von Kindesbeinen so vertraut, wie dieser Tom halt sein Essen wirklich versteckt und mitnehmen will und Gott sieht das und sagt, es ist genug da. Du brauchst nicht was verstecken, du brauchst nicht Angst haben, dass dir jemand etwas wegnehmen würde. Es ist genug, es ist sogar im Überfluss für dich da. Und ganz besonders ist auch dieses Bild auch aus dieser Geschichte, wie dieser kleine junge Tom, der es gar nicht gewohnt ist, dass Leute nett sind zu ihm oder der aus einer Umgebung kommt, wo ein rauer Ton herrscht, der darf auf den Thron klettern und auf den Schoß des Königs klettern und sich dort in den Schoß des Königs einkuscheln. Und das ist so ein Bild, das berührt mich total tief. Weil ich, wie in einer anderen Geschichte, da zieht der Tom los und wühlt im Matsch und eigentlich als Königskind hat er weiße Kleidung an und ist unterwegs und tut vielleicht auch Dinge, die nicht richtig sind und ist dann total dreckig und traut sich dann nicht, in diesen Thronsaal zu gehen und auf diesen Schoß zu klettern. Und der König kommt zu ihm und sagt, du brauchst dich nicht zu schämen. Er gibt ihm neue weiße Kleider und er nimmt ihn sogar dreckig in den Arm. Und das ist das, wie Gott uns begegnet. Das, wie Gott uns sieht. Er sieht nicht die dreckigen Klamotten von den Dingen, die an uns anhaften, die nicht so gut sind, sondern er sieht uns einfach an als seinen Sohn und hat Erbarmen und sehnt sich, dass wir auf seinen Schoß hüpfen und Zeit mit ihm verbringen. Und er möchte, dass wenn wir ihn aufnehmen, er möchte uns von dem, wo wir herkommen, nehmen und er möchte, dass wir ein Kind von ihm werden und er macht uns von vornherein zu seinem Kind. Wir müssen nichts leisten, wir können nichts leisten, sondern er nimmt uns an und er macht uns zu seinem Kind. Im Römerbrief lesen wir, alle, die sich von Gottes Geist leiten lassen, sind seine Söhne und Töchter. Denn der Geist, den ihr empfangen habt, macht euch nicht zu Sklaven, sodass ihr von Neuem in Angst und Furcht leben müsstet. Er hat euch zu Söhnen und Töchtern gemacht und durch ihn rufen wir, wenn wir beten, aber lieber Vater. Jesus erzählt ein Gleichnis, was auch sehr, sehr bekannt ist. Die Geschichte vom verlorenen Sohn. Und die meisten von uns wissen wahrscheinlich, in dieser Geschichte geht es nicht nur um einen Sohn, sondern eigentlich um zwei Söhne. Aber am Anfang gibt es um einen jüngeren Sohn, der ja sein Erbe verlangt von seinem Vater, eigentlich sagt, Papa, ich erkläre dich für tot, du bist mir egal, ich zieh los und sein ganzes Geld verprasst. Und irgendwann kommt er dann doch wieder nach Hause, weil er keinen Ausweg weiß und sucht wieder Unterschlupf, weil er weiß, selbst die Sklaven bei meinem Papa, die hatten es gut. Und er kommt und der Vater nimmt ihn wieder auf, so wie er ist. Obwohl der Sohn alles verbockt hat und mies zu seinem Vater war, wie es auf einer Ebene, wie man es gar nicht irgendwie fassen kann, indem er seinen Vater eigentlich für tot erklärt hat und wirklich gesagt hat, du bist mir egal. Und doch nimmt der Vater ihn wieder auf. Und dann passiert etwas, dass der Vater so begeistert ist, diesen einen Sohn wieder zu haben, dass er eine Party schmeißt für ihn und lässt ein ganz besonders gemästetes Kalb schlachten, das wirklich gefeiert wird. Und alle werden eingeladen zu kommen, nur eine Person kommt nicht. Und das ist der ältere Bruder. Der bleibt draußen auf dem Feld. Und der Vater sucht ihn und fragt ihn, warum er denn nicht bei der Party ist. Und ich stelle mir immer so vor, dass dieser ältere Bruder, der ältere Sohn ihn so anschreit hier. Ja, dem Versager, dem gibst du dieses gemästete Kalb. Und dann macht er diesen Vorwurf. Mir jedoch hast du nicht mal eine Ziege gegönnt, dass ich mit meinen Freunden feiern und beisammen sein kann. Und die Reaktion des Vaters auch in diesem Gleichnis, was Jesus hier erzählt, ist, dass der Vater wie vor den Kopf gestoßen ist und seinen älteren Sohn anschaut und zu ihm sagt, ja, ich habe deinem jüngeren Sohn dieses gemästete Kalb gegeben, aber dir gehört doch alles hier auf diesem Hof. Dir gehört alles. Du darfst doch alles haben. Du hast keinen Mangel. Dir gehört alles, was mir gehört. Das steht dir zur Verfügung. Und dieser ältere Sohn, der hat nicht verstanden, was es bedeutet, Sohn zu sein und auch Erbe zu sein von seinem Vater. Und es ist eine innere Stimme, von der wir auch in der letzten Woche gehört haben. Eine Lüge, eine falsche Stimme, die ihn gefangen hält. Mit so einem Gedanken wie, dein Vater könnte es ja nicht gut mit dir meinen. Oder er bevorzugt jemand anderen. Und ich stelle immer wieder fest, dass solche Züge und Gedanken, wie ich sagen würde, in fast jedem irgendwie vorhanden sind und jedem von uns vielleicht mal gekommen sind. Wir leben nicht nur bei Gott irgendwo, wo die niederen Leute wohnen. Nein, wir sind Gottes Kinder. Wir sind Kinder vom König. Wir sind sogar seine Erben. Wir auch als Gemeinde, wir als Matthäus-Gemeinde sind seine Familie. Und ich glaube, wenn wir zu Gottes Familie dazugehören, ist es was anderes, als wenn wir zum Kaninchenzüchterverein gehören. Ich glaube, das ist auch bestimmt ein cooles Hobby und ist auch richtig gut, da so Gemeinschaft zu haben. Aber ich glaube, zu Gottes Familie zu gehören, ist nochmal was ganz, ganz anderes. Weil wir da wirklich als ganz neue Person in diese Familie von Gott hinein adoptiert sind und wirklich einen Familienwechsel sogar vornehmen, indem wir ein neues Leben bekommen. Indem wir da nicht irgendwie klein sind, sondern wertgeachtet und groß angesehen und geliebt sind von dem, um den es geht, von unserem großen Gott. Paulus schreibt im Philipperbrief, und was eure eigenen Bedürfnisse angeht, so wird derselbe Gott, der für mich sorgt, auch euch durch Jesus Christus mit allem versorgen, was ihr braucht. Er, der unerschöpflich reich ist und dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Ein Buch, was mich immer umtreibt, auch bei diesem Frage Bettler sein oder was ist unsere Identität ist, von Chris Wellington, eine Frage der Ehre. Und da schreibt er auch viel über dieses Bild von, wir sind nicht mehr Bettler, sondern Königskinder. Und an einer Stelle schreibt der Pastor Chris Wellington, oft schon habe ich Leute gefragt, wovon sie leben. Und einige sagen, ich lebe aus Glauben. Und ich habe über die Jahre hinweg gelernt, dass dieser Satz oft eigentlich heißt, ich habe keine Arbeit. Ich bin von Menschen abhängig, die meinen Dienst unterstützen. Hier spricht die unausgesprochene Überzeugung, dass Leute, die ein regelmäßiges Gehalt empfangen, es nicht nötig haben, Gott für ihr Einkommen zu vertrauen. Doch dieses Denken ist problematisch. Wenn wir aufhören, aus Glauben zu leben, sobald wir zum Beispiel ein reguläres Einkommen erhalten, reduzieren wir unseren Unterhalt auf unsere Fähigkeit, es selber zu schaffen, statt der Fähigkeit des Herrn für uns zu sorgen, zu vertrauen. Gott möchte für uns sorgen. Er möchte nicht, dass wir rumknapsen oder uns prügeln müssen, dass wir genug haben. In einer der größten Predigten, in der Bergpredigt, sagt Jesus einmal: Warum macht ihr euch Sorgen um eure Kleidung? Seht euch die Lilien auf dem Feld an und lernt von ihnen. Sie wachsen, ohne sich abzumühen und ohne zu spinnen und zu weben. Und doch sage ich euch, sogar Salomo in seiner Pracht war nicht so schön gekleidet wie eine von ihnen. Und ein bisschen weiter heißt es: Euer Vater im Himmel weiß, was ihr alles braucht. Es soll euch zuerst um sein Reich und seine Gerechtigkeit gehen. Und das Übrige wird euch dazugegeben. Macht euch keine Sorgen um diesen nächsten Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und genau das ist ein Punkt, finde ich, auch den Chris Wellington gemacht hat, dass er halt sagt, dieses Abhängigsein von Gott, das ist oft in unseren Breitengraden gar nicht so leicht, weil es uns relativ gut geht. Alleine wenn wir ein regelmäßiges Gehalt beziehen, bedeutet das eigentlich, dass es uns schon gar nicht so schlecht geht im Vergleich zu vielen anderen Leuten. Es gibt immer noch viele Umstände, wo man sagen kann, ja, natürlich, es könnte mehr sein und das Leben ist herausfordernd. Und ich finde immer wieder auch dieses Thema, den Zehnten Teil zu geben. Das ist immer ein großes Thema, es geht um Geld und finde ich eine gute Möglichkeit, sich von Gott herausfordern zu lassen. Und ich merke immer wieder, dass dieses Thema Geld ein Punkt ist, der auch Gedanken in mir hervorbringt. Seinen Zehnten Teil zu geben von dem, was ich verdiene. Und dann habe ich schnell Gedanken, oh Leute, ne, ich bin Steuerklasse 5, wenn ihr euch anschaut, was von dem, was ich dann verdiene, netto wirklich dann noch überbleibt, boah, ist das krass so, ne? Und wenn ich den zehnten Teil von dem, was ich verdiene, nicht abgeben würde, ey, ganz ehrlich, dann könnten wir deutlich fettere Urlaube machen, so, ne? Aber ich finde es immer wieder, auch an solchen Punkten, an solchen Gedanken, fordert Gott mich heraus, ihm zu vertrauen in allem. Und ganz ehrlich, Leute, mir geht's so gut. Finanziell geht's mir so gut. Und meinen Zehnten Teil zu geben, das ist für mich manchmal echt eine Herausforderung zu sagen, ja Gott, ich mach das voller Freimut. Ich mach das, weil ich dir wirklich vertraue, dass in diesen guten Zeiten, wo es mir so gut, dass das auch ein Segen von dir ist und dass auch in schwierigen, herausfordernden Zeiten du für mich und meine Familie sorgen wirst. Aber bevor es darum geht, irgendwas zu tun, ist es immer wichtig, dass wir sind. Das Sein, das, was und wer wir sind, das ist zuallererst wichtig und muss allem Tun vorausgehen. Weil auch da mit dem Geld, allein mit diesem einfachen, ich kriege regelmäßig ein monatliches Gehalt und sei es noch so viel oder noch so wenig, ist oft die Gefahr zu sagen, ja, ich erarbeite mir das ja. Meinen Selbstwert von mir abhängig zu machen und nicht von dem zu sein, ich bin bedürftig, ich stehe vor Gott und Gott schenkt mir ganz viel Gnade und ganz viel Wohlwollen. Im Römer 12 lesen wir: Ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts von Gottes Barmherzigkeit, dass ihr eure Leiber darbringt, unser ganzes Leben als ein lebendiges, heiliges, Gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Passt euch nicht diesem Weltlauf an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Eine Stelle, die mich auch immer wieder herausfordert und begeistert, weil es bedeutet, ich bin Kind Gottes. Ich bin nicht mehr von dieser Welt, weil ich jetzt Gottes Kind bin, aber ich lebe in dieser Welt. Und vielleicht ist auch meine Erfahrung, dass ich in dieser Welt unterwegs war, immer noch da. Und Gott ist es, der nach und nach mein Denken verändert und der mich umgestaltet hin dahin, wie er mich schon sieht. Ohne die Kämpfe, die ich habe, ohne das, was mich gefangen hält. Gott sieht mich einfach als dein geliebtes Kind. Warum fällt es uns so schwer, oder uns fällt es oft so schwer, das selber über uns zu sehen und zu sagen? Aber die Realität bei Gott ist, er sieht nicht mehr unsere Schuld, unsere Vergehen an. Er sieht uns als seine geliebten Söhne und Töchter, denen er alles geben möchte, alles Gute möchte. So hoch wie der Himmel über die Erde ist, so überragend groß ist Gottes Gnade gegenüber denen, die ihm in Ehrfurcht begegnen. Und so fern wie Osten von Westen entfernt ist, so weit nimmt er die Vergehen von uns weg und erachtet sie nicht mehr, schaut das nicht mehr an. Wir sind eine neue Schöpfung. Ich habe euch einen Vergleich mitgebracht, vielleicht können wir einmal die Folie anwerfen, was es bedeutet, irgendwie Sklave oder Bettler zu sein oder Sohn und Tochter. Und das hat Leo Bigger mal ausgearbeitet. Und so als Unterschied, was ist der Unterschied, eben nicht mehr Bettler zu sein, sondern Gottes Sohn oder Gottes Tochter zu sein? Ein Sklave befolgt Befehle, weil er muss. Aber ein Sohn, eine Tochter Gottes befolgt Befehle, weil er möchte und weil er vertraut, dass das, was der Vater sagt, gut und richtig ist. Ein Bettler, ein Sklave sucht die Zustimmung und Bestätigung der Menschen, treibt sie an und motiviert sie. Ein Sohn, eine Tochter sucht die Bestätigung des Vaters. Seine Zustimmung motiviert ihn. So ein Käse, so falsche Gedanken lasse ich nicht in meinen Kopf rein, sondern die guten Gedanken lasse ich hinein. Ein Sklave fürchtet Konsequenzen, traut sich nicht, mit schmutziger Kleidung in den weißen Thronsaal des Vaters reinzugehen, ist vorsichtig zurückhaltend. Und ein Sohn, eine Tochter von Gott sieht Möglichkeiten und Chancen, weil er oder sie weiß, dass er sicher ist, weil sein Vater ihn liebt, über alles liebt, egal was passiert. Bei einem Sklaven, beim Bettler geht es darum, dass sich alles um sich selber dreht. Wenn er nicht zu sich schaut, schaut niemand zu ihm. Und ein Sohn oder eine Tochter versteht soziale Verantwortung, denkt an andere. Er kann auf die Bedürfnisse von anderen eingehen, weil er weiß, dass Gott, der Vater, mich selber versorgt mit allem, was ich brauche. Ein Sklave, ein Bettler gibt Ehre nur nach oben, denkt an den Vorteil, den er daraus ziehen kann. Die Identität als Sohn oder Tochter gibt Ehre überall hin, auch nach unten, um dort Wert und Identität freizusetzen. Er ist in Gott geborgen und braucht keinen Menschen als Türöffner. Sind wir als Prinzen oder als Bettler unterwegs? John Maxwell, auch ein bekannter Theologe, der hat mal einen Test entwickelt und den werde ich auch den kleinen Gruppen auf jeden Fall zur Verfügung stehen, der anhand von Fragen, wo man Punkte vergeben kann, einfach herausfordert, darüber nachzudenken, in welcher Mentalität bin ich unterwegs? Bin ich als Bettler unterwegs oder als Prinz? Und aus dem Bereich, wo es darum geht, inwieweit vielleicht eine Bettler- oder eine Sklavenmentalität in uns noch vorhanden ist, möchte ich einmal ein ganz paar Fragen einfach nur zitieren. Ich neige zu einem sarkastischen Humor, der Menschen verletzt. Insgeheim sehe ich Menschen um mich herum als Konkurrenten. Ich glaube, dass Gott auf Seiten des Benachteiligten steht. In der Umgebung von reichen und oder erfolgreichen Menschen fühle ich mich unwohl. Ich arbeite zu viel und fühle mich down, wenn ich nichts erreiche. Ich muss unbedingt eine Freundschaft haben zu der wichtigsten Person in einer Organisation, in der ich tätig bin. Ich mag es nicht, mir Ziele zu setzen, denn wenn ich sie nicht erreiche, habe ich das Gefühl, versagt zu haben. Und auf der anderen Seite, wenn es darum geht, wie weit bin ich denn vielleicht schon Prinz, sind Fragen da. Ich schätze es, Probleme gemeinsam mit Menschen zu lösen, aber nicht für sie. Ich liebe mich selbst und fühle, dass sich Gott an mir freut. Ich genieße es mehr, Menschen zu bevollmächtigen, als über Menschen Macht zu haben. Ich freue mich schnell über die Siege und Erfolge anderer Leute. Ich werde durch die Vision, die ich für mein Leben habe, motiviert. Ich lasse mich nicht leicht verletzen oder beleidigen. Und viele Fragen, die hinterfragen uns auch in verschiedenen Bereichen, wie stehe ich da? Wie ist meine Identität? Ist sie festgemacht bei Gott als Königskind? Oder bin ich zu oft noch mit meinem Selbstwert bei dem, was mich herunterzieht? Bei Schuld und Scham, Vergangenheit? Bei dem, was ich noch nicht auf die Reihe hinkriege? Mir ist im letzten Jahr etwas passiert, wo ich selber gemerkt habe und ja auch jetzt in Vorbereitung mir das nochmal irgendwie ziemlich deutlich und ja auch mit einem gewisser Schweremut irgendwie so aufgefallen ist. Mir haben im letzten Jahr liebe Menschen in meinem Leben ein Angebot gemacht, für mich etwas Richtiges, Gutes, Wertvolles zu finanzieren, was ich mir selber nicht leisten könnte oder würde oder wollte. Und es ging da um Geld, womit ich hätte ja was machen können, an mir arbeiten können. Und ich habe mich riesig gefreut darüber, dass Leute mir sowas einfach schenken wollen. Und was habe ich gemacht? Ich habe mich nie darauf zurückgemeldet. Warum nicht? Und wenn ich ehrlich bin, Gefühle, dass ich es nicht wert bin, dass Leute so viel Geld in mich investieren. Vielleicht die Angst zu enttäuschen, dass ich nicht das Beste daraus machen könnte, dem nicht gerecht werden zu können. Und ich habe einfach nicht reagiert. Ja, emotional für mich. Gott meint es gut mit uns. Wir brauchen bei ihm nicht um Almosen betteln. Ja, wir haben es vielleicht nicht verdient, dass Gott uns überschütten möchte, überreich segnen möchte. Das nennt sich Gnade. Einfach, weil er alles gegeben hat, weil er uns wert erachtet, weil er uns liebt und er uns so unermesslich wertvoll erachtet. Wir brauchen nicht im Staub kriechen, sondern wir können einfach mit dreckigen Klamotten im weißen, goldenen Thronsaal Gottes auf seinen Schoß springen. Und wir können im Namen von Jesus beten. Und wisst ihr was, wenn wir im Namen von Jesus beten, was passiert? Die unsichtbare Welt flieht. Auch finstere Mächte, finstere Gedanken müssen weichen in der Gegenwart von Gott. Weil allein der Ausspruch des Nennung des Namens von Jesus Christus ist eins der stärksten Dinge in dieser Welt, was wir tun können. Und die Finsternis vor ihm fliehen muss. Und mit diesem Bewusstsein dürfen wir beten. In diesem Bewusstsein dürfen wir Gott wirklich bitten, so wie wir es heute Morgen getan haben. Für Jakob, für unser Land, für die Kranken, für die Bedrückten. Wir dürfen ihn bitten. Einfach, weil er uns liebt, weil er uns gerne etwas geben möchte. Nicht aus der Ferne, sondern wir dürfen ganz persönlich in seine Nähe kommen. Und ich möchte mit uns beten. Lieber Vater, danke, dass du uns so sehr liebst. Danke, dass du uns anschaust als heilig, als deine Kinder. Auch wenn wir oft mit unserer Schuld, mit unserer Scham denken und meinen, wir sind nicht würdig. So schaust du uns an durch das, was Jesus Christus für uns getan hat, der uns gereinigt hat und reingewaschen hat. Du schaust uns an und siehst einfach deine Söhne und Töchter. Danke für diese Gnade. Danke, dass du, großer Gott, uns ganz persönlich begegnest, uns kleinen Menschen, von denen es so viele gibt und die du jeden Einzelnen so unendlich liebst. Danke, dass wir Jesus in deinem Namen beten dürfen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns mutig machst, in deinem Namen zu bitten, Gebet auszuprobieren. Danke für die praktischen Tipps von Petra heute Morgen, dass wir einfach ausprobieren dürfen, dass wir auch mit unserer Schwäche vielleicht manchmal gar nicht so richtig zu wissen oder meinen, nicht so tolle Worte zu finden, einfach zu dir kommen dürfen und so sein dürfen, wie wir sind. Und danke, dass du Gebet erhörst. Manchmal anders, als wir es meinen, aber du hörst uns und du reagierst. Danke, Jesus. Lass uns das erleben. Jesus, wir wollen deinen Sieg proklamieren in dieser Welt, über den Kindern, über unserer Regierung, Herr. Du kannst den Unterschied machen. Und wir als deine Kinder bitten dich, erbarm dich, lieber Vater. Amen. Amen.